Insider Research im Gespräch. Der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr Podcast-News-Anchor und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um KI und die notwendige Kontrolle von künstlicher Intelligenz, ein absolut spannendes und aktuelles Thema. Deutsche Unternehmen zögern ja noch bei ChatGPT und Co., berichtet zum Beispiel der Digitalverband Bitkom. Abwarten und nichts tun ist bei künstlicher Intelligenz die falsche Strategie, sagt aber zum Beispiel der Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Die Unternehmen haben jedoch Bedenken wegen Datenschutz und Sicherheit. Sie sind unsicher, was sie alles zu beachten haben. Manche fürchten sogar, KI könnte völlig entgleiten und so zu einer echten Bedrohung für die Menschheit werden. Höchste Zeit also, hier für Aufklärung zu sorgen und zu erfahren, wie sich KI nutzen und unter Kontrolle bringen lässt. Deshalb spreche ich nun mit einem echten Insider, wie es sich in diesem Podcast gehört, und zwar mit Oliver Keizers. Er ist Area Vice President EMEA Central bei Semperis. Hallo Oliver, schön, dich im Podcast zu haben.
Ja, hallo Oliver.
Das klingt so schon mal sehr gut, gell? Das ist ein Oliver-Oliver-Podcast und das freut uns sehr und ich spreche immer sehr, sehr gerne mit dir. Und ich nutze gleich mal die Gelegenheit, für die richtige Grundlage zu sorgen. Und zwar, wir wollen ja über KI und Kontrolle von KI sprechen. Da wäre es aber zuerst einmal gut zu verstehen, was ist eigentlich KI, gerade auch im Vergleich zu Machine Learning. Kannst du uns da so ein bisschen die Augen öffnen?
Ja, alleine diese Frage ist eigentlich schon eine halbe Stunde wert in der Antwort.
Absolut.
Wenn wir mal ganz grob anfangen, Machine Learning ist die Grundlage von KI. Ich brauche erst einmal im weitesten Sinne verarbeitete Informationen, aus denen ich dann weitere Dinge vornehmen kann. Machine Learning kann klassisches Supervised Learning sein. Das heißt, da sitzt ein Mensch, der erklärt der Maschine sozusagen die Dinge. Also sagt, eine Katze sieht immer so aus. Ich zeige dir hier 100 Bilder. Da sind 100 Katzen. Dann weißt du Bescheid. Ein Hund sieht übrigens anders aus. Hier sind 100 Hunde. Dann gibt's natürlich solche Fälle, wo, naja, der Hund wie eine Katze aussieht. Also wenn wir jetzt an einige japanische Rassen denken, da kommt dann schon so ein bisschen die Grauzone auf und das ist dann wirklich der Bereich von Supervised Learning. Dann gibt's Unsupervised Learning und noch andere Machine Learning, sagen wir mal Prozesse, die aber alle im Kern erst einmal für einen Datensatz, für einen Datenschatz, kann man auch sagen, sorgen, auf Basis dessen dann, ich tue mich immer mit dem Begriff Intelligenz noch so ein bisschen schwer, dann andere Algorithmen drauf arbeiten können. Wenn wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen, dann versuchen wir ja, das, was Menschen tun, in eine digitale Form zu bringen. Und das funktioniert halt nicht immer ganz richtig. Sagen wir es mal so. Wenn wir heute und heute im Sinne von das Jahr 2024 über KI reden, dann reden wir meistens über solche Dinge wie ChatGPT. Dann reden wir also über generative KI. Und das ist das, was für die meisten Leute KI heute ist.
Und wenn man jetzt guckt, weil es geht ja darum, es gibt Sorgen, es gibt Ängste und wir werden darüber sprechen, wie man es kontrollieren kann. Was kann denn so eine generative KI überhaupt leisten? Ist das tatsächlich so eine Superintelligenz, die jetzt hingeht und sagt, ich mache jetzt hier ganz neue Erkenntnisse, ihr Wissenschaftler braucht gar nichts mehr zu tun, das finde ich für euch raus. Ist das so wirklich so intelligent oder was macht denn eine generative KI eigentlich?
Naja, also die generative KI ist in der Grundlage erst einmal ein sogenanntes LLM, ein Large Language Model. Das heißt, eine Ansammlung von massiven Datenmengen und dann die Verbindung dieser einzelnen Informationen. Das Problem dabei ist, es gibt einen relativ bekannten Wissenschaftler, Daniel Stenberg, der gesagt hat, the I in LLM stands for intelligence. Das Dumme ist nur, in LLM ist kein Ei drin. Das ist genau der Haken dabei. Man geht hin, nimmt Daten und vermengt diese Daten neu. Da wird nicht in dem Sinne wirklich etwas Neues erschaffen. Das ist keine Genesis, wo plötzlich ganz andere Dinge entstehen, sondern es ist immer eine Vermengung, eine Veränderung, eine Verarbeitung von vorhandenen Informationen. Und wenn wir uns jetzt gerade ganz konkret das Thema ChatGPT anschauen, wir sind ja fast im öffentlichen Rundfunk, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber da gilt das Shit-in-Shit-out-Prinzip. Wenn ich mir anschaue, dass None of Your Business ist ein österreichisches Data Privacy NGO, damit gerade gegen ChatGPT eine Klage eingereicht, weil ChatGPT sagt, wir sind gar nicht in der Lage, die Daten, die ausgegeben werden, irgendwie zu korrigieren. Da ging es konkret um ein falsches Geburtsdatum von jemandem. Das zeigt schon, ich schiebe schlechte Informationen rein, lasse die von einem Modell verarbeiten. Naja, und was kommt dann hinten raus? Im Zweifelsfall auch wieder schlechte Informationen. Andersherum gedacht, wenn ich mir saubere, gute, kuratierte, stimmige Informationen nehme und die in ein LLM reinschiebe, darauf quasi KI laufen lasse, ja, dann kommen da durchaus auch sehr interessante und sehr hilfreiche Dinge bei raus. Und da müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen diesem Public-KI, Public-LLM-Ansatz, den ChatGPT fährt, der gesamte Inhalt des Internets, alles in einen großen Eimer und mal gucken, was da Schönes bei rauskommt. Und dann eben das, was Private-KI machen würde. Ich bin ein Unternehmen, ich nehme meine Informationen, meine Daten, die sind per se erst einmal vertrauenswürdig oder zumindest etwas höher qualitativ und erarbeite mir daraus dann irgendwelche Informationen.
Ich glaube, da haben wir schon eine Menge gelernt. Und zwar sehen wir jetzt schon zum einen die Grenzen, glaube ich, so gerade bei generativer KI. Das kann, das braucht natürlich eine gute Datenbasis, um auch gute Ergebnisse liefern zu können. Und dann hast du auch schon gesagt, na gut, wenn man das ganze Internet als Datenbasis nimmt, da ist ja nun viel Zeug drin, ne? Und eben auch viel Falschinformation. Da muss man sich oder darf man sich nicht wundern, wenn da auch eben durchaus mal Käse rauskommt, unter Umständen gefährlicher Käse, wenn man es glaubt. Also man sollte nicht einfach ungeprüft Entscheidungen davon abhängig machen. Und dann hast du dann schon gesagt, ja, aber anders ist es, wenn ich so eine Private KI so mache, wenn ich meine eigenen Daten habe, wenn ich auch weiß, die sind geschützt, die sind qualitativ gut und ich habe auch das Modell mir angeguckt und dann kann ich da schon eher drauf vertrauen. Man sollte natürlich immer ein Auge drauf haben, aber nicht einfach so wahllos gucken, das, was mir da aus dem Internet rausgeneriert wird, das ist jetzt die neue große Wahrheit. Und wahrscheinlich sind auch so die Erfahrungen von den Nutzenden, jeder hat das ja mal ausprobiert, ChatGPT, und was passiert denn da, wenn ich da was eingebe? Und manche haben es dann vielleicht doch gemerkt, naja, so alles stimmt da nicht. Das ist nicht ganz so toll, was da kommt. Und das begründet natürlich auch nochmal Sorgen, weil man sagt, ja Mensch, und auf einmal bin ich verantwortlich für das, was daraus geschieht. Und entsprechend haben ja, und das ist so eine Sache, die wir in Deutschland ja beobachten sehr stark, viele Unternehmen ja die Vorbehalte und sagen, wir würden KI, auch generative KI, gerne nutzen. Wir versprechen uns viel davon, aber was ist mit Datenschutz, was ist mit Sicherheit? Und was würdest du sagen? Die Sorgen, die sind begründet, oder? Du hast uns ja gerade gesagt, man muss aufpassen, man muss wirklich was dafür tun, dass man mit den Ergebnissen was anfangen kann. Also Sorgen bei Einsatz von KI sind nicht unbegründet, oder?
Absolut. Aber da gilt das, was ich wirklich gerade gesagt habe. Ich muss mir überlegen, auf Basis von welchen Informationen ich glaube, Intelligenz zu produzieren. Kann ich diesen Informationen vertrauen? Dann kann ich dem daraus intelligent, vermeintlich intelligent kreierten, generierten Ergebnis auch eher vertrauen, als wenn ich beliebige, teilweise wirklich nicht vertrauenswürdige Informationen habe. Und da sind wir gerade im Unternehmenskontext durchaus in der Lage, weil wir diese Informationsbasis haben. Wir reden ja seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten über Big Data und Ähnliches, aber hatten nie so wirklich den Griff über alles. Das haben wir jetzt oder das fängt jetzt an, dass wir es immer besser haben. Und damit kann ich durchaus eine ganze Menge im Unternehmen ermöglichen.
Ja, und ich glaube, da sehen wir auch direkt, du bist ja ausgewiesener Security-Experte auch, sehen wir auch direkt, warum da die Cyberkriminellen zum Beispiel gerne an die Trainingsdaten ran wollen. Ein möglicher Angriff, indem man eben, wenn man die vergiftet, wenn man da was macht, dann hat man eben die Möglichkeit, auch die Ergebnisse zu manipulieren. Und deshalb so wichtig, dass man, wie du ja sagst, Private KI, geschützte Daten, dass man da aufpasst, wenn da einer dran rumspielen kann und was einschleusen kann, ist das eben, ist da wieder die Gefahr, dass die KI irgendwas macht, was ich eigentlich nicht wollte und was sie nicht sollte. Und es gibt ja auch KI-Kritiker, die sagen, oh wei, KI, wenn man die loslässt, da ist eine Riesengefahr, vielleicht sogar für die ganze Menschheit, der Weltuntergang könnte kommen, wenn wir die mal aus ihrem Käfig rauslassen. Wie ist das denn einzuschätzen? Würdest du sagen, das ist eine übertriebene Sorge, wenn man sagt, die KI könnte die ganze Macht an sich reißen?
Naja, da kann man beliebig weit in der menschlichen Geschichte zurückgehen. Es gibt immer die Ja-Sager und die Owe-Sager. Beide, glaube ich, im Gedanken an Yin und Yang, an Ausgleich, beide ihre Daseinsberechtigung. Man sollte nicht nur auf die einen, wie soll ich sagen, Zukunftsgläubigen hören, genauso wenig auf die anderen, die sagen, naja, aber damals vor dem Webstuhl war auch alles besser. Ich glaube, dass man mit KI eine ganze Menge Gutes machen kann. Und wenn man das mit Sinn und Verstand tut, wenn man sich mit den Ursachen und den daraus generierten Ergebnissen auseinandersetzt, also der Kontext, den wir gerade hatten, dann macht das durchaus Sinn. Was wir aber auch auf jeden Fall brauchen, ist eine Möglichkeit, und da reicht das, was die EU jetzt mit dem AI Act angefangen hat, noch nicht ganz aus, eine Möglichkeit, sowas dann auch so ein bisschen zu globalisieren. Es kann nicht auf der einen Seite Kontrolle geben und auf der anderen Seite, in diesem Fall auf der anderen Seite des Atlantiks, macht halt jeder, was er glaubt, machen zu wollen. Das ist eher so eine schwierige Geschichte. Wir haben ja ähnliche Geschichten in der Vergangenheit gehabt, wenn man sich Atomwaffen anguckt, wenn man sich das Thema Medizin versus Drogen anguckt. Wir haben immer irgendwo eine Abgrenzung zwischen das ist okay und gut und das ist nicht okay und nicht gut. Und dann hat die Menschheit sich darauf geeinigt, über globale Richtlinien, über globale Verträge schlussendlich bestimmte Dinge eben auszuschließen oder zu ermöglichen.
Jetzt nehme ich daraus schon mal mit, dass sozusagen der Versuch der EU über den AI Act, also über eine Regulierung, das Thema KI unter Kontrolle zu kriegen, dass das durchaus sinnvoll ist. Aber du hast auch gesagt, ja Mensch, okay, das ist ja ein globales Thema. Es ist, denke ich, auch aus deiner Sicht ja absolut gut, dass da die EU schon mal so einen gewissen Vorreiterrolle hat. Aber das reicht natürlich nicht aus. Und jetzt hast du da schon mal so die Parallele gezogen. Man denke an das Thema Atomwaffen. Da hast du ja auch noch mal einiges schon mal dazu geschrieben, was man sozusagen daraus lernen kann. Und es gibt ja auch die Entwicklung, dass jetzt gar nicht so lange her wird, dass man gesagt hat, aber Moment, KI-Systeme in Atomwaffen, das geht gar nicht, weil dann haben wir zwei so Dinge, wo man sagt, das müssen wir aber kontrollieren und wenn wir die zusammenbringen, dann ist das Ganze vielleicht noch weniger beherrschbar. Kannst du uns da nochmal, du hast dich da ja auch mit befasst, was lehren uns denn die Atomwaffen sozusagen für das Thema KI? Was sollte man da in die Richtung machen? International bestimmte Dinge verbieten? Oder was ist da die Lehre?
Naja, also Atomwaffen ist natürlich ein sehr hartes Thema und ein brutaler Vergleich gegenüber KI. Aber ich kann den Gedanken durchaus nachvollziehen. Und wenn ich schaue, wir haben, wenn wir zurückgehen ins Jahr 1945, wir haben eine Weltmacht gehabt, die über Atomwaffen verfügt hat, die sie dann auch leider eingesetzt hat. Und der Schreck, der daraus entstanden ist, hat erst einmal für ein gewisses Innehalten gesorgt, glücklicherweise. Aber es gab dann auf der anderen Seite, in diesem Fall auf der sowjetischen Seite, ebenfalls dieses Schreckpotenzial und daraus hat man irgendwann festgestellt, warte mal Sekunde, wenn du den Knopf drückst, dann drück ich den Knopf und dann sind wir alle weg. Und dann hat man angefangen, miteinander zu reden. Und das ist genau das, was wir eigentlich auch hier brauchen. Es macht wenig Sinn zu sagen, eine Partei, was auch immer das für eine Partei ist, das muss kein Land sein, das kann ein Individuum sein, das kann im Zweifelsfall auch wirklich jemand mit böswilliger Absicht sein, das kann ein Unternehmen sein, was auch immer. Eine Partei nutzt KI zu im weitesten Sinne maliziösen Zwecken. Also um zum Beispiel, wenn wir jetzt über IT-Sicherheit wieder reden, Angriffstools zu produzieren. Das können einfache Spearphishing-Attacken sein, die ich natürlich dann auf Basis von Informationen noch viel einfacher, sehr viel spezifischer machen kann. Das können aber auch bestimmte Code-Snippets sein oder sonst irgendetwas. Das heißt, da muss man anfangen, miteinander zu reden, was sind akzeptable Anwendungsbereiche für KI? Und wo sind sie es eben nicht? Und wieder zurück zu diesem Thema Atomwaffen. Nee, also der Mensch als solcher ist schon wirklich alles andere als unfehlbar. Aber ich hätte doch trotzdem gerne noch, bevor irgendwo eine Atomrakete in den Orbit geht, dass der eine oder andere humane, wirkliche, echte Mensch sagt, ja, nee, das sollten wir lieber bleiben lassen. Warte mal noch kurz ab. Das möchte ich nicht von irgendeiner KI haben. Und KI und Atomwaffen ist etwas, was, Gott bewahre, nie zusammengehören sollte.
Absolut. Und wenn wir jetzt sozusagen mal in einen anderen Bereich reingucken, da gab es ja auch kürzlich Entscheidungen dahin, wenn wir an so Scoring denken, also sprich, dass eine Maschine entscheidet, bekommt jemand einen Kredit oder nicht.
Ja.
Dann war ja auch da die Entscheidung, entsprechend Europäischer Gerichtshof, dass man gesagt hat, dort, Moment, so weitreichende Entscheidungen, das sollte jetzt nicht so ein automatisierter Einzelfallentscheidung nur von der Maschine sein, da muss nochmal Mensch drauf gucken. Und umso mehr, ich meine, das ist auch für viele unangenehm, wenn sie auf einmal ihren Kredit, den sie für ihr Unternehmen brauchen, gar nicht bekommen, wegen einer fehlerhaften Entscheidung einer Maschine vielleicht. Aber wenn man das sozusagen in Richtung Waffensystem, ist natürlich totale Katastrophe. Aber auch, dass man bei Entscheidungen, sagen wir, in der Security hingeht und sagt, ja, soll die AI dann später entscheiden, es werden alle Computer abgeschaltet, weil ich sehe da die und die Gefahr und dann steht die Produktion sozusagen still. Und eigentlich war das eine Fehleinschätzung. Also sprich, dass der Mensch bei ab einem bestimmten Risikopotenzial auf jeden Fall immer gucken muss, ist das richtig oder falsch? Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke beim AI-Act, dass man sagt, Risikoklassen für AI-Systeme und ab einem bestimmten Risiko sind die und die Maßnahmen erforderlich, muss zertifiziert und geprüft werden, muss das nochmal geschehen. Und es gibt ja so nette Ausdrücke, also sozusagen man sagt, er hat ja früher immer gesagt, AI-assisted human, also die AI hilft und bei der Arbeit, ja, aber es gibt eben auch human-assisted AI, also wir helfen aber auch der AI, dass, weil die ist ja nun, wie du es ja uns auch so gut dargestellt hast, die ist ja auch nicht unfehlbar, sondern ganz, wir haben ja zu Beginn darüber gesprochen, du hast es zu Recht so benannt, schlechte Informationen rein, schlechte Ergebnisse raus. Und da kann auch viel Müll entstehen und da sollte man also ganz gut aufpassen. Und jetzt gibt's ja, ob ich das als Unternehmen mache und so eine eigene AI-Policy haben ja viele Unternehmen schon gemacht und sagen, wie wird das bei uns genutzt und wir haben das AI-Act von der EU angesprochen und Regeln, Vorgaben sind ja wichtig, aber es ist auch immer die Frage, ja, wer hält sich denn da dran? Hält sich der Nutzer, die Nutzerin dran? Hält sich denn die KI dran? Also ich muss vielleicht auch das ein oder andere Technische machen. Und da wäre meine Frage an dich als Security-Experten, wie kann denn sowas wie Security helfen? Wie kann vielleicht sowas wie Identity-Schutz helfen? Oder wie kann ich denn so eine AI überhaupt in den Griff kriegen, in den Käfig sperren und Schutzwall bauen? Also was kannst du uns sagen, wie könnte man technisch, was gäbe es da für Möglichkeiten, KI besser unter Kontrolle zu kriegen?
Ja. Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was ich sozusagen als Betreiber einer KI machen kann und dem, was ein Endanwender, ein beliebiger Nutzer tun kann. Kurzer Sidestep. Wir haben bei uns im Unternehmen eine AI-Policy, die uns bestimmte AI-Tools gestattet und andere nicht. oder ganz konkret, ChatGPT ist für die Nutzung für einen Semperis-Mitarbeiter untersagt. Nachvollziehbar, weil jedes Mal, wenn ich Informationen abfrage, gebe ich auch Informationen. Und das geht in diesem Fall in dann auch wieder das Lernen von ChatGPT ein. Und damit haben wir spätestens dann auch wirklich diesen Datensicherheits-, diesen Datenschutzkonflikt. Was man dann aber als Betreiber tun kann, und das ist eben auch wieder unsere andere Seite, wir nutzen AI-Tools als dann private KI oder Private AI. Das sind überhaupt erst einmal die Frage, was kommt rein, wer kann ran und was kommt raus? Also dieses gesamte Thema Eindämmung. Wenn ich auf Basis eines vordefinierten Datensets arbeite, kann ich zumindest auch schon mal den Blast Radius, würde man wahrscheinlich auf Englisch dazu sagen, also das Schadenspotenzial damit eingrenzen. Wenn ich das Ganze noch in einer Sandbox mache, wo ich nur Zugriff drauf habe, die aber keinen Zugriff nach draußen hat, also die auch keine Aktionen draußen starten kann, habe ich auch wieder eine Möglichkeit, zumindest eine gewisse Kontrolle zu haben. Last but not least gibt es dieses schöne Wort Killswitch. Klingt immer so ein bisschen brutal, läuft aber im Endeffekt genau darauf hinaus, wenn ich feststelle, dass da etwas außer Kontrolle gerät. Also ich habe meine KI aus einer Sandbox rausgenommen, habe sie in die Produktion überführt und du hast es ja auch gerade eben gesagt, dann steht plötzlich alles still. Ich brauche immer noch die Möglichkeit, dann auch den Abbruch vom Abbruch sozusagen vorzunehmen. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich wirklich ein Opfer meiner eigenen KI und das wäre fatal.
Also wir haben durchaus, wie wir sehen, Möglichkeiten, KI zu kontrollieren. Zum einen hattest du uns ja gesagt, ja gut, kommt darauf an, geht es jetzt um die Beschäftigten zum Beispiel, dann mache ich sowas wie eine AI-Policy und sage, das darfst du nutzen, das nicht. Ich kann ja durch Security-Maßnahmen dann auch bestimmte Dinge unterdrücken, dass ich die gar nicht verwenden kann, bestimmte KI-Apps. Und dann hast du gesagt, als Betreiber zum einen das Thema Private KI, das Thema, welche Daten gebe ich denn und mit der Datenqualität. Ich kann Sandboxing machen, also wirklich einen Käfig tun und sagen, ja, alles, ich weiß, was drin ist und es kommt nichts raus und ich habe das so unter Kontrolle, bis hin zum Killswitch, dass man sagt, Moment, dass wenn ich hier sehr stark automatisiere, muss ich aber auch noch eine Notbremse irgendwo haben, wenn es wirklich aus dem Ruder läuft. Also man kann durchaus technische Maßnahmen vorsehen. Und jetzt gibt's ja neben dem Bereich Sicherheit, neben dem Bereich Technik, wir hatten auch schon zum Teil darüber gesprochen, Datenschutz, Ethik. Man muss also gucken, du hast gesagt, jedes Mal, wenn man so ein Tool nutzt und da Daten eingibt und eigentlich Daten haben möchte nachher irgendwas, Informationen, gebe ich ja auch Informationen preis. Also das heißt, die Unternehmen sollten ja auf jeden Fall in ihrer AI-Policy Dinge drinne stehen haben, wie ethische Grundlagen und Datenschutzvorgaben. Und du würdest also auch sagen, das spielt natürlich genau auch eine zentrale Rolle für das Thema der Kontrolle, weil ich muss ja wissen, wonach, was sind meine Kriterien? Wie kontrolliere ich das?
Ja, das sind einerseits die Kriterien, also die Definition, was ist acceptable use, was darf ich damit eigentlich wirklich machen? Und das ist andererseits wirklich auch die Qualität der Daten, die reingehen. Also eine gewisse Kuratierung muss stattfinden. Zumindest dann, wenn ich über einen Private KI oder Private AI System rede. Ich kann dann nicht hingehen und sagen, gib mir mal die gesamte Welt, alles, was im Internet steht, dieses ChatGPT-Problem, sondern dann wirklich auch mit sauberen Datensätzen arbeiten. Und dann habe ich auch eine Möglichkeit, gerade so dieses Thema Ethik damit reinzubringen. Wenn ich neutrale und unvoreingenommene Datensätze habe, dann habe ich dieses Problem gar nicht, dass, keine Ahnung, sämtliche Bilder, die generiert werden, weiße blonde Männer sind. Sondern dann gibt es eben auch alle möglichen anderen Ethnien, Farben, Formen und sonst irgendetwas.
Wir haben ja in der Praxis gesehen, dass genau da Sachen aus dem Ruder gelaufen sind bei Bewerbungsverfahren, dass also sozusagen die KI, die unterstützen sollte, war voreingenommen. Durch die Trainingsdaten hat eben gedacht, es soll immer so entscheiden, weil es wird bisher auch so gemacht. Und diese Unabhängigkeit, da muss man also einiges an Gehirnschmalz auch reinstecken, dass man die Trainingsdaten so hinkriegt, dass ich nicht schon eine Vorbeeinflussung mache und nachher mich wundere, warum die KI so einseitig ist. Na gut, weil ich es in den Daten auch so gemacht habe. Und da gilt es also für die Unternehmen, einiges an Intelligenz vorher reinzustecken, damit man später künstliche Intelligenz rauskriegt. Wie wäre denn, wenn wir jetzt, wir haben ja erfreulich viele Zuhörerinnen und Zuhörer und du hast uns ja eine Menge zu sagen und hast uns auch schon sehr viel gesagt im Bereich, was kann KI uns bringen, was sollten wir aber auch kontrollieren und man sollte wirklich nicht sagen, oh, ich habe total Angst, ich verschwärme mich, sondern man sollte die Nutzung sicher gestalten und eben vorteilhaft gestalten. Jetzt gibt es ja verschiedene Akteure in der Wirtschaft, in der Politik, aber auch wir alle, die das so vielleicht privat nutzen. Was hast du denn für einen Appell an uns? Was sollten wir denn eigentlich machen oder ändern, damit es mit KI, vielleicht auch gerade mit Blick auf Deutschland, besser vorangeht? Ich weiß, das ist wieder ein eigenes Thema, so wie eingangs. Was ist KI überhaupt im Vergleich zu Machine Learning? Das wären alles Sachen, da könntest du uns Stunden was zu erzählen. Aber vielleicht kannst du uns so zum Schluss noch so einen Appell mit auf den Weg geben, wenn man jetzt sich für KI interessiert und bisher gesagt hat, ich weiß nicht, ich fühle mich da unsicher und lieber verzichte ich. Was sollte man machen? Was wäre dein Appell?
Naja, also ich glaube, man muss wirklich erst einmal sich dieser Trennung bewusst sein zwischen allem, was draußen im Internet als Public KI verfügbar ist und dem, was ich als Unternehmen im Bereich von Private KI machen kann. KI ist nicht ChatGPT oder DALL-E oder wie sie alle heißen. Das ist nur eine Ausprägung und auf Basis dieser Ausprägung sich Sorgen zu machen, sich zu ängstigen oder zu sagen, das ist alles ganz schrecklich, ist etwas einseitig. Ich muss schon, wenn ich das möchte, wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte, mir auch überlegen, dass es darüber hinaus eben jede Menge andere Anwendungsformen gibt. Und ich denke, das ist auch das, wo wir uns hinbewegen werden. Es wird immer spezifischere, wenn man das überhaupt steigern kann, KIs geben. Also die LLMs, die heute draußen sind, die heute bekannt sind, die werden sich vervielfältigen und dann in einen ganz spezifischen Bereich gehen. Wenn wir nochmal wieder auf unser Thema IT-Sicherheit gehen, dann habe ich da natürlich einen ganz anderen Anspruch. Wir, die wir im Bereich auch Protektion, Erkennung von Angriffen unterwegs sind, nutzen primär Machine Learning und gar nicht so sehr KI, um Angriffe zu erkennen. Da sieht wahrscheinlich jedes Unternehmen Nutzen drin, wenn es darum geht, einen im Zweifelsfall endlos großen Haufen an Anmeldeinformationen zu durchsuchen und zu sagen, warte mal, hier ist ein Verhalten, das ist ungewöhnlich. Wenn wir über sowas wie Password Spray zum Beispiel reden, ohne jetzt allzu tief in diese Technik reinzugehen, da komme ich ohne KI kaum weiter und da habe ich einen riesen Nutzen von KI. Aber ich darf eben das eine, also ChatGPT, DALL-E und wie sie alle heißen, nicht gleichsetzen mit dem anderen. Und wenn ich diese Differenzierung vornehme, wenn ich mich also wirklich auch damit beschäftige und mir überlege, wo sind die Bereiche, wo ich Nutzen ziehen kann, dann habe ich eine ganze Menge schon gewonnen. Also wirklich ein bisschen mehr Grau sehen als Schwarz und Weiß.
Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, so wie du uns auch gesagt hattest, man soll weder das ganz alles verteufeln noch zu fortschrittsgläubig sein, sondern man muss schon gucken, was ist möglich, was darf sein. Man soll, und das habe ich jetzt da aus deinem Ausführungen auch noch entnommen, eigentlich das machen, womit wir unser Gespräch auch begonnen haben. Also was ist KI? Was verstehe ich überhaupt darunter? Dass ich da nicht verwechsel und sage, oh Gott, hier ChatGPT, das ist das. Sondern es kommt wirklich konkret darauf an, was wird da genutzt? Wofür will ich es nutzen? Das finde ich auch ganz wichtig, was du gesagt hast, sozusagen spezialisierte KIs, also so wie wir ja IT-Fachkräfte haben, aber eben auch Security-Fachkräfte. Also, dass sich auch da wirklich spezialisierte KI-Tools entwickeln, die eben sehr, sehr gut in ihrem Bereich in der Security sind. Und dort hat man dann auch die Erfahrung, dort weiß man, wie das mit den entsprechenden Daten umgeht und dass man nicht meint, da kommt die generalistische KI, die das alles machen wird, weil wir haben ja auch so den Spruch, das heißt, Master of all is master of nothing. Also ja. Irgendwie so eine KI, die alles kann, ist so ähnlicher wie auch ein Mensch. Es gibt zwar Universaltalente, aber irgendwo hat jeder so eine kleine Sache, was man nicht so gut kann. Einer super Künstler, super Musiker, vielleicht nicht so gut im Sport, nicht schlimm. Und so geht's der KI auch. Naja, ob die gut im Sport ist, werden wir später mal sehen. Aber Kunst und Musik macht sie natürlich schon. Ob das einem gefällt, ist auch eine andere Sache. Aber da ist einiges schon im Gange. Und diese Entwicklung hin, dass man weiß, was ist das für eine KI, was kann die, wofür kann ich die nutzen? Und da müssen wir auch einige Energie reinstecken, zu gucken, welches Modell ist und wofür auch richtig gut. Und weil die unterscheiden sich eben sehr stark in dem, was sie können, so wie wir Menschen. Und da bin ich natürlich sehr froh, so einen Experten, so einen Insider wie dich hier zu haben, Oliver, weil du eben auch ein sehr breit gefächertes Talent bist. Du hast eben jetzt uns nicht nur aufgezeigt im Bereich Security, wo man das einsetzen kann, sondern auch so mal den großen Horizont gegeben, damit man das Gefühl hat, was ist KI? Ich kann es kontrollieren, ich muss aber wissen, wofür ich es einsetzen will, wie ich es einsetzen will. Ganz wichtig, das Stichwort der Private KI, dass man eben nicht sagt, ich nehme hier das ganze Internet als Quelle und irgendein Modell, das mir da was macht und dann glaube ich, das wird schon das richten, wofür ich es brauche. Da muss man schon ein bisschen planvoll drangehen. Und da hast du uns ganz wichtigen Input zugegeben und es gibt auch zu dieser Folge natürlich Shownotes, also Sie können sich da auch noch weiter in das Thema einlesen. Und ja, ich glaube, Oliver, für diesmal möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du uns hier gezeigt hast, wie wir diese KI besser einschätzen können und wie da der Weg aussehen soll, damit wir Vorteile daraus ziehen und nicht sagen, ja, wir haben Angst davor, wir machen lieber nichts, weil die kommt auch immer um die Ecke. Das gleiche wie Cloud, wenn einer sagt, ich lehne Cloud Computing ab, hat man es eigentlich schon über sein Betriebssystem oder irgendwo hat man es sowieso drin. Also man muss die Dinge angehen und nicht einfach sagen, ich will das nicht. Das ist sowieso da.
Und das Prinzip der informierten Entscheidung.
Absolut. Und da ist so ein Gespräch mit dir und dieser Podcast soll eben genau das ermöglichen, informierte Entscheidungen. Und wenn uns das gelungen ist, mit deiner Hilfe, Oliver, dann freuen wir uns sehr und ich möchte dir herzlich danken dafür. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, damit Sie die nächste Entscheidung auch wieder fundiert und informiert treffen können. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Oliver Kaltzers von Semperis. Herzlichen Dank nochmal, Oliver.
Ja, sehr gerne. Mir hat es Spaß gemacht und bei Nachfragen, man findet mich auf LinkedIn.